بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Im Namen Allahs des Alabamas des Barmherzigen, alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, und Allahs Segen und Heil und Frieden seinem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, denjenigen, den Allah recht leitet, der ist recht geleitet, und denjenigen, den Allah in die Irre leitet, der ist wahrlich irre geleitet. Und ich bezeuge, dass es niemanden gibt, der der Anbetung würdig ist, außer Allah. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahs Diener und Gesandter ist. Die heutigen Verse, die wir uns anschauen möchten, sind die Verse von Surat al-Imran, Surah Nummer 3, Vers 60 bis Vers 68, inshallah. Ich lese die Verse vor und danach bitten wir Allah darum, dass er uns hilft dabei, diese Verse zu verstehen. Allah sagte im Vers 60, dies ist die Wahrheit von deinem Herrn, gehöre daher nicht zu den Zweiflern. Wer nun mit dir darüber streitet, nach dem, was dir an Wissen zugekommen ist, so sagt zu ihnen, kommt her, lasst uns unsere Söhne und eure Söhne, unsere Frauen und eure Frauen, uns selbst und euch selbst zusammenrufen und hierauf flehen und so den Fluch Allahs über die Lügner kommen lassen. Gewiss, dies sind die wahren Geschichten und keinen Gott gibt es außer Allah. Allah, er ist wahrlich der Allmächtige und Allweise. Doch wenn sie sich abkehren, so weiß Allah sehr wohl über die Unheilstifter Bescheid. Sag, o Leute der Schrift, kommt her zu einem zwischen uns und euch gleichen Wort, dass wir niemandem dienen, außer Allah und ihm nichts beigesellen, und sich nicht die einen von uns die anderen zu Herren außer Allah nehmen, doch wenn sie sich abkehren, dann sagt, bezeugt, dass wir Allah ergeben sind. O Leute der Schrift, warum streitet ihr über Ibrahim, wo die Tora und das Evangelium erst nach ihm als Offenbarung herabgesandt worden sind? Begreift ihr denn nicht? Ihr da seid es doch, die ihr über etwas gestritten habt, worüber ihr kein Wissen habt, oder worüber ihr Wissen habt. Warum streitet ihr nun aber über etwas, wovon ihr kein Wissen habt? Allah weiß, ihr aber wisst nicht. Ibrahim war weder ein Jude noch ein Christ, sondern er war ein Anhänger des rechten Glaubens, einer, der sich Allah ergeben hat, und er gehörte nicht zu den Götzendienern. Die Menschen, die Ibrahim am nächsten stehen, sind wahrlich diejenigen, die ihm folgten, sowie dieser Prophet und die, die mit ihm glauben, und Allah ist der Schutzherr der Gläubigen. Diese Verse, mal sehen, wie weit wir kommen werden, inshallah werden wir sie alle behandeln können, versuchen wir zu verinnerlichen und zu verstehen. Als Allah subhanahu wa ta'ala sagte, dies ist die Wahrheit von deinem Herrn, im Vers 60, dies oder das ist die Wahrheit von deinem Herrn, gehöre daher nicht zu den Zweiflern, erinnern wir, damit wir verstehen, was er hier meint, erinnern wir daran, dass die Surat al-Imran übersetzt die Familie oder die Sippe von Imran, und wir haben ausführlich gesprochen, wer Imran war, dass diese Sura, die ersten ca. 80 Verse davon, sind herabgesandt worden, weil einige Christen aus Najran, aus dem Süden Arabiens, zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gekommen sind und mit ihm über die Stellung von dem Messias, Jesus Christus a.s., sprechen wollten und mit ihm diskutieren wollten. Und anscheinend hatten sie erfahren, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihn als einen Diener und Gesandten einstuft und sie allerdings glauben an ihn als einen Sohn Gottes. Insofern kamen sie zu ihm und wollten ihn überzeugen. Denn das so war die Regel. Hätten sie ihn überzeugt, hätten sie auch seine ganze Anhängerschaft mit überzeugt. Deswegen sind sie direkt zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gegangen. Nur gleichzeitig wussten die Christen, dass ein Prophet noch kommen wird. Und deswegen wirft ihnen Allah subhanahu wa ta'ala im Koran an mehr als einer Stelle vor, dass sie die Wahrheit gewusst haben und sie trotzdem nicht angenommen haben. Und dass sie die Zeichen dieses Propheten, auf den sie gewartet haben, in dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesehen haben und trotzdem haben sie nicht an ihn geglaubt. Das gleiche gilt für die Juden, die nicht an den Propheten sallallahu alaihi wasallam geglaubt haben in Medina und anderswo. Und vor diesem Vers hat Allah subhanahu wa ta'ala uns das Gleichnis von Isa zu Deutsch Jesus, gegeben im Vergleich zu Adam. Er sagte im Vers vorher, gewiss, das Gleichnis Isas, also das Gleichnis von Jesus, ist bei Allah wie das Gleichnis Adams. Er schuf ihn aus Erde. Hierauf sagte er zu ihm, sei und da war er. Und was Allah subhanahu wa ta'ala uns damit sagen wollte, haben wir im letzten Mal klar und deutlich gesagt. Wir haben erklärt, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns mitteilen will, dass wenn er etwas erschafft, dann sagt er dazu nur sei und dann ist es. Insofern ist für Allah subhanahu wa ta'ala die Schöpfung Adams genauso einfach gewesen wie die Schöpfung von Isa. weil Allah SWT hat Adam aus nichts erschaffen und danach aus Ton erschaffen. Und ebenso hat er Isa auch aus nichts erschaffen und er sagte nur, sei, und dann war Isa schon im Bauch seiner Mutter. Und deswegen für Allah SWT ist beides genauso einfach. Und wenn man überhaupt von Schwierigkeitsgraden sprechen würde, was wir bei Allah nicht tun, weil für Allah ist alles einfach, dann wäre die Schöpfung Adams schwieriger als die Schöpfung von Jesus. Denn Adam hatte weder Eltern, weder eine Mutter noch einen Vater, weder eine Mutter noch einen Vater. Und Isa hatte zumindest eine Mutter gehabt. Und das ist der eine Aspekt. Der zweite Aspekt, die Christen sagen, dass Isa a.s. eine besondere Person ist. Zweifellos ist das der Fall. Doch sie schreiben ihm Göttlichkeit zu und begründen es damit, dass er keinen Vater gehabt hat. Und sie bezeichnen Gott als seinen Vater. Und dem entgegnet der Koran in diesem Vers auch direkt, indem er ihnen sagt, wenn das ein Grund wäre, dass Jesus Göttlichkeit besitzt, dann wäre Adam erst recht ein Gottessohn oder von Göttlichkeit erleuchtet oder wie auch immer, weil er weder einen Vater hatte noch einen Sohn. Aber dies ist nicht der Fall, sondern die Tatsache, dass Allah subhanahu wa ta'ala Adam erschaffen hat ohne einen Vater und ohne eine Mutter, weist auf Gottes Allmacht hin. Denn Allah ist imstande, das zu tun, ohne irgendwelche Interferenzen. Und Allah subhanahu wa ta'ala ist auch imstande, einen Menschen zu erschaffen, ohne einen Vater. Diese Wunder weisen auf Allahs Allmacht hin und weisen nicht auf die Besonderheiten der Personen hin. Obgleich Adam und Jesus beides Propheten Gottes waren Anbiya, auf Arabisch Nabi. Beides waren Anbiya und Isa war zusätzlich noch ein Rasul. Das ist was. Darüber sagt Allah subhanahu wa ta'ala, dies ist die Wahrheit von deinem Herrn. Gehöre daher nicht zu den Zweiflern. Also wenn dies die Wahrheit von deinem Herrn ist, dann versuche nicht zu erfahren über diese Geschichten von anderen Quellen, denn sie sind vielleicht, berichten sie nicht so, wie Allah subhanahu wa ta'ala berichtet. Oder mit Sicherheit nicht so, wie Allah subhanahu wa ta'ala berichtet. Und gehöre daher nicht zu den Zweiflern, kann eine von zwei Bedeutungen mindestens haben. Die eine ist, dass dieser Ausspruch für den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gilt. Allah sagt zu ihm, gehöre nicht zu den Zweiflern. Und das bedeutet nicht, dass er ein Zweifler gewesen ist, überhaupt nicht, sondern es beruhigt ihn noch zusätzlich und entfernt ihn von jeglicher Zweiflerei und überhaupt, dass er zweifeln hätte können in englischer Form. Und dies ist nicht der Fall gewesen und wird auch nicht der Fall sein. Nach der zweiten Auslegung bezieht sich der Vers für jeden Leser, der den Koran liest, und Allah sagt zu ihm, gehöre daher nicht zu den Zweiflern. Und besonders bezieht es sich auf die Christen, denn für sie sind ja, oder sie waren die Christen aus Najran, sie sind ja der Offenbarungsgrund für diese Verse gewesen. Also, wenn sie schon an die Erschaffung Adams glauben, dass er nicht von einem Vater stammt, nicht von einer Mutter, dann bei Adam von Göttlichkeit sprechen, dann wieso tun sie es dann bei Jesus? Also ist dies keine Begründung, ihm zu sagen, dass er keinen Vater hatte. Und deswegen sollen sie nicht zu den Zweiflern gehören. Und jeder, der den Koran liest, soll nicht zu den Zweiflern gehören. Weil dies, was Allah sagt, die reine Wahrheit ist. Nach diesen 60 Versen glaubte von den Christen, wer glauben wollte. Und kehrte sich ab von den Christen, wer sich abkehren wollte. Und das ist nun einmal so, dass manche Menschen die Wahrheit akzeptieren wollen, andere die Wahrheit nicht akzeptieren wollen. Und deswegen, wenn unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam seine Zeit verschwendet hätte mit jedem einzelnen Menschen, dann wäre die islamische Da'wah niemals so weit gelangt, wie sie gelangt ist. Wenn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sich mit jedem Menschen beschäftigt hätte, den es zu seiner Zeit gegeben hat, wenn er sich mit jedem Einzelnen beschäftigt hätte, bis er gläubig würde, dann hätte er vielleicht bei seinem Onkel schon bis zum Ende seines Lebens verbracht, weil sein Onkel Abu Talib niemals den Islam angenommen hat. Und Allah subhanahu wa ta'ala ist allwissend, er weiß, wer den Islam annehmen wird und er weiß, wer den Islam nicht annehmen wird. Und deswegen sollte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam nicht seine Zeit mit jedem einzelnen Menschen verschwenden, sondern seine Aufgabe ist es, die Botschaft weiterzugeben, wer sie annimmt, ihm geht's gut. Und wer sie nicht annehmen möchte, ist es seine freie Entscheidung, aber er muss vor Gott damit Rechenschaft ablegen. Und diesbezüglich das gleiche über die Christen aus Najran, die zu ihm gekommen sind, um mit ihm zu streiten. Der Prophet Muhammad s.a.w. wurde von Allah s.a.w. angeordnet, Folgendes zu machen, nachdem sie diese 60 Verse gehört hatten und immer noch nicht akzeptieren wollten, dass sie sich im Irrtum befinden und der Prophet Muhammad s.a.w. in seiner Anhängerschaft sich auf der Wahrheit befinden. Dann sollte er zu ihnen sagen, wie Allah hier sagte, wenn nun mit dir jemand darüber streitet, also über was? Über Jesus a.s. Wenn nun noch nach diesen ganzen Beweisen und logischen Schlussfolgerungen immer noch jemand mit dir über Jesus streitet und nicht die Wahrheit akzeptieren möchte, obwohl Allah subhanahu wa ta'ala, wie ich gesagt habe, teilweise Begründungen gebracht hat, die sie ja selbst kennen, wie im Falle von Adam a.s. Wer nun mit dir darüber streitet, nach dem, was dir an Wissen zugekommen ist, diese Verse, denn woher hat der Prophet Muhammad s.a.w. diese Information gehabt? Er kannte diese ganzen Geschichten überhaupt nicht. Weder die Geburt von Jesus kannte er, noch kannte er irgendwas über Zacharia, noch kannte er irgendwas über die Familie von Imran. Also er kannte diese ganzen Sachen nicht, außer durch Eingebung und Offenbarung, durch Wahi von Allah subhanahu wa ta'ala. Wer nun mit dir darüber streitet, nach dem, was dir an Wissen zugekommen ist, so sagt zu denen Folgendes. Kommt her, lasst uns unsere Söhne und eure Söhne, unsere Frauen und eure Frauen, uns selbst und euch selbst zusammenrufen und hierauf flehen und so den Fluch Allahs über die Lügner kommen lassen. Diese Sache nennt man Mubahala auf Arabisch. Das kann man machen am Ende von solchen Diskussionen, wenn man sich nicht einig wird und keiner von seinem Standpunkt abweichen möchte und jeder behauptet, auf der Wahrheit zu sein. Und dann kann man als Muslim Mubahala machen, sie herausfordern und zu ihnen sagen, wisst ihr was, unsere Diskussionen, wir haben ausdiskutiert, es bringt nichts, wir schlagen vor, dass wir uns gegenseitig treffen, zusammenrufen, ihr eure Familien und wir auf unsere Familie und jeder von uns ist anwesend und dann beten wir alle gemeinsam zu Gott und dass Allah subhanahu wa ta'ala den Fluch über die Lügner von uns kommen lassen möge. Und dies nennt man Mubahala. Und das hat der Prophet Muhammad s.a.w. machen müssen, nachdem Allah subhanahu wa ta'ala es ihm angeordnet hat. Also im Sinne von nicht machen müssen, sondern er hat sie dazu auffordern müssen. Denn wie wir gleich sehen werden, haben sie es nicht getan. Der Prophet s.a.w. hat sie aufgefordert, doch dann, es gab nämlich zwei von den Christen aus Najran, wie Al-Bukhari rahimahullah uns überliefert hat, es gab zwei von den Christen aus Najran, die diese Mubahala machen wollten, diese Herausforderung machen wollten. Was ist der Sinn von der Mubahala? Der Sinn von der Mubahala ist, dass am Ende tatsächlich einer von diesen beiden Parteien verflucht ist. Mal'un auf Arabisch. Und Mal'un oder der Fluch La'na auf Arabisch bedeutet, dass man aus Allahs Barmherzigkeit ausgeschlossen ist. Und nicht nur von ihr ausgeschossen, sondern auch weit von ihr entfernt ist. Und das gilt dann für eine der beiden Parteien, und zwar die gelogen haben. Und zweitens, man bricht danach die Diskussionen ab, weil dann bringt es nichts mehr zu diskutieren mit jemandem, der verflucht ist. Drittens, sagen die Gelehrten, wer so etwas macht, dann wird der Lügner im Normalfall nicht mehr ein ganzes Jahr auf diese Erde leben, sondern es wird ihn der Tod noch vorher ereilen und Allah weiß am besten Bescheid. Wie dem auch sei, der Fluch alleine reicht schon aus. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala jemanden als Lügner bezeichnet, dann geht es ihm nicht gut. Und allerdings, diese zwei aus Najran wollten das mit dem Propheten machen, Mubahala machen. Dann sagte allerdings der eine zu dem anderen, mach es lieber nicht. Der eine von dem zum anderen sagte, mach es lieber nicht. Denn wenn er wirklich ein Prophet ist, werden wir niemals erfolgreich sein. Mach es lieber nicht, denn wenn er wirklich ein Prophet ist, werden wir niemals erfolgreich sein. Und das weist auch darauf hin, dass sie sehr wohl gewusst haben, dass ein Prophet kommen wird. Ob sie jetzt überzeugt waren, dass dies dieser Prophet war, das hat uns Allah schon vorher mitgeteilt. Also wussten sie, dass sie sich auf dem Irrtum befinden. Und sie haben dann davon abgesehen, Mubahala zu machen. Was haben sie dann entgegnet? Sie haben zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam gesagt, wir machen keine Mubahala und wir ergeben uns aber dir, indem wir die Jizya bezahlen und ihr Muslime uns regieren dürft in Najran. Und dann hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam Abu Ubaid radiallahu anhu als Maula eingesetzt also als Regierenden eingesetzt in Najran und sie haben die Jizya bezahlt und das war's. Und dann durften die Christen ihre Religion behalten und wurden als Ahlul Zimma behandelt und sie durften ihre Religion einfach behalten, weil sie nicht den Islam übertreten wollten. Ibn Hajar, rahimahullah, sagte, dass sowohl Ibn Abbas von den Sahaba als auch Al-Awza'i, rahimahullah, und andere Gelehrten so etwas wie eine Mubahala gemacht haben. Und er sagte auch, und aus Erfahrung lebt der Lügner kein Jahr mehr und Allah weiß am besten Bescheid. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala im folgenden Vers, Vers 62 von Surat Al-Imran, gewiss, dies sind die wahren Geschichten. Und keinen Gott gibt es außer Allah. Allah, er ist wahrlich der Allmächtige und Allweise. Wenn dies, wie Allah sagte, die wahren Geschichten sind, dann wissen wir, dass alles, was dem, was Allah subhanahu wa ta'ala uns beschrieben hat, Lügen sind. Alles, was dem widerspricht, was Allah uns berichtet hat, Lügen sind. Also, wenn Allah subhanahu wa ta'ala zum Beispiel uns mitgeteilt hat, dass Allah Adam aus Erde erschaffen hat, ja, dann wissen wir, dass zum Beispiel die Evolutionstheorie eine Lüge ist. Von vorne, fertig. Weil Allah subhanahu wa ta'ala hat Adam erschaffen. Adam war selbst nach christlicher und jüdischer Tradition im Paradies und danach ist er auf die Erde verbannt worden aufgrund der Sünde, die er begangen hat. Und deswegen kann es keine Entwicklung im Menschen gegeben haben. Das ist zum Beispiel eine Sache. Oder irgendetwas, was diesem widerspricht. Und Allah sagte daraufhin, und keinen Gott gibt es außer Allah. Was wird dadurch ausgesagt? Dadurch wird die Trinität abgelehnt. Dadurch wird die Dreifaltigkeit abgelehnt. Und wenn es keinen Gott gibt außer Allah, nur zur Wiederholung, was versteht man im Arabischen als Gott? Gott auf Arabisch, das Wort für Gott ist Al-Ilah und bedeutet für einen Araber, der es versteht, Al-Ma'ruh, das ist derjenige, der angebetet wird. Also es gibt keinen, der angebetet wird außer Allah. Das ist aber nicht die Bedeutung der Aussage. Das ist jetzt eine wortwörtliche Übersetzung, aber es ist nicht die Bedeutung der Aussage. Denn es gibt viele Dinge, die angebetet werden außer Allah. Viele Dinge. Angefangen jetzt in diesem Zusammenhang Jesus Christus selbst oder seine Mutter oder andere Heilige. Und zwar ist die Bedeutung von es gibt keinen Gott außer Allah oder La ilaha illallah, es gibt niemanden, der Anrecht hat auf Anbetung außer Allah. Oder es gibt niemanden, der der Anbetung würdig ist außer Allah. Oder es gibt niemanden, den man anbeten darf außer Allah. Das ist die Bedeutung von La ilaha illallah. Die offensichtliche, sofortige Bedeutung, also die erste Bedeutung, die einem glasklar ins Auge springt, obwohl natürlich nicht damit das ganze, das islamische Glaubensbekenntnis schon erklärt ist. Allah, er ist wahrlich der Allmächtige und Allweise. Inwiefern passt es, dass Allah uns hier dass er mitteilt, dass er der Allmächtige ist und einer seiner Namen mitteilt, einer seiner edlen Namen, Al-Aziz, der Allmächtige oder derjenige, der niemals bezwungen wird, damit wir ihn fürchten vor falschen Glaubensinhalten. Denn macht euch bewusst, diejenigen, die die Wahrheit kennen und sie trotzdem nicht annehmen wollen, sollen sich bewusst machen, dass Allah allmächtig ist und sich jederzeit rächen kann an denjenigen, an denen er sich rächen möchte. Und er ist allweise, er lässt leben, wen er leben lassen möchte, sei es Gläubiger oder Ungläubiger. Und Allah subhanahu wa ta'ala weiß auch, er ist allweise und er weiß, welche Verse für die Christen, die er gesagt hat, am besten sind, für sie geeignet, am besten sind. Und Allah weiß am besten Bescheid. Doch wenn sie sich abkehren, also nach diesen ganzen Gesprächen, wenn sie sich abkehren, so weiß Allah sehr wohl über die Unheilstifter Bescheid. Und das Augenmerk sei nun gerichtet auf das Wort Unheilstifter, Al-Mufsidin. Allah sagte, فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ. Doch wenn sie sich abkehren, so weiß Allah sehr wohl über die Unheilstifter Bescheid. Wer sind in diesem Fall Unheilstifter? Damit wir verstehen, was Allah unter Unheilstiftern auf Erden versteht. Die größte Form von Unheilstiften auf Erden ist, Unglauben zu verbreiten. Denn wer wird hier als Unheilstifter bezeichnet? Die Christen aus Najran, die die Wahrheit kennen und sie nicht annehmen wollen. Und die den Propheten von seiner Überzeugung wollen vom Christentum. Das bezeichnet Allah als Unheilstifter. Missionare. Ja? Leute, die Al-Shirk, Al-Kufr oder andere Sünden verbreiten auf dieser Welt, das sind Menschen, die Unheilstifter sind. Das ist, was Allah unter Unheilstifter versteht. Jede Sache, die Allah nicht mag, jede Sache, die Allah verboten hat, wenn man sie verbreitet oder tut, das ist Unheilstiften auf Erden. Gut, im nächsten Vers sagte Allah subhanahu wa ta'ala, sag, O Leute der Schrift, kommt her zu einem zwischen uns und euch gleichen Wort, dass wir niemandem dienen außer Allah und ihm nichts beigesellen und sich nicht die einen von uns die anderen zu Herren außer Allah nehmen. Doch wenn sie sich abkehren, dann sagt, bezeugt, dass wir Allah ergeben sind. Dieser Vers ist vielen Menschen bekannt, weil dieser Vers ist genau derjenige Vers, den der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in einem Brief verwendet hat. Und zwar hat uns Ibn Abbas mitgeteilt, er sagte, Abu Sufyan hat mir mitgeteilt, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam Folgendes an Herakl geschrieben hat. Herakl ist Heraklius, ja, der oströmische Kaiser damals des oströmischen Reiches. An den hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam einen Brief geschrieben und ihn zum Islam eingeladen. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte darin, Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammad Rasulillah, ila Herakl Azim al-Rum. Im Namen Allahs, des Alabamas, des Barmherzigen, von Muhammad, dem Gesandten Allahs, an Heraklius, dem Herrscher der Römer. Salamun ala man tab'a al-Huda, der Friede sei auf denjenigen, der der Rechtsstaatung folgt. Achte darauf, er hat nicht gesagt, Assalamu alaikum wa rahmatullah, weil wir beginnen nicht mit Juden oder Christen oder Nicht-Muslimen mit dem Ausdruck Assalamu alaikum, sondern wenn sie uns begrüßen mit Assalamu alaikum, sagen wir wa alaikum assalam, ganz normal, aber wir beginnen nicht mit Nicht-Muslimen, dass wir zu ihnen sagen, Assalamu alaikum. طيب. Er sagte, Salamun ala man tab'a al-Huda, Friede sei auf dem, der der Rechtsstaatung folgt. Amma ba'd fa'inni ad'uka bi di'ayat al-Islam. Aslim taslam, yu'tika Allahu ajraka marratain. Ich rufe dich mit dem Islam, auf islamische Weise auf. Oder ich lade dich mit islamischer Einladung ein. Nimm den Islam an, dann wird es dir gut gehen. Und dann wird dir Allah deine Belohnung zweifach zurückgeben. فَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الْأَرِيسِيِّينَ. Wenn du dich allerdings abwendest, dann wird auf dir die Sünde der Bauern lasten. Und dann sagte der Prophet, zitierte er genau diesen Vers, ohne Sarg. Er sagte, O Leute der Schrift, kommt her zu einem zwischen uns und euch gleichen Wort, dass wir niemandem dienen außer Allah und ihm nichts beigesellen und sich nicht die einen von uns die anderen zu Herren außer Allah nehmen. Doch wenn sie sich abkehren, dann sagt, bezeugt, dass wir Allah ergeben sind. Dann ist der Hadith zu Ende, dann ist der Brief zu Ende, der bei Bukhari, Muslim und Nasa'i mindestens überliefert worden ist. Dieser Brief ist höchst interessant, weil er eigentlich das Leben der Muslime vereinfacht. Warum? Denn wenn wir andere Menschen vom Islam mitteilen möchten und ihnen den islamischen Glauben mitteilen möchten, ja, so dass sie erfahren haben, was der Islam bedeutet, dann beginnen wir womit? Dann beginnen wir zuerst einmal mit dem Tawhid, so wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam es gemacht hat. Dieser Vers, also der Tawhid, der islamische Monotheismus, damit beginnen wir als allererstes, wenn wir mit Nicht-Muslimen mit dem Islam reden wollen. Das bringt uns überhaupt nichts, wenn ein Nicht-Muslim lernt, sagen wir mal, ordentlich zu grüßen. Oder sich immer zu reinigen, wenn er seine Notdurft verrichtet hat. Oder seinen Nachbarn gut zu behandeln. Ja, viele gute Sachen. Ja. Das bringt nichts, wenn er nicht Muslim geworden ist. Und wie wird er Muslim? Durch La ilaha illallah. Und damit hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam angefangen. Durch welchen Satz? Dass wir niemandem dienen außer Allah. Das ist La ilaha illallah. Es gibt keinen Gott außer Allah. Also beginnen wir zuerst einmal mit dem Tawhid. Das ist der erste große Punkt, den wir betonen möchten aus diesem Brief des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Der zweite sehr große Punkt ist, das bedeutet, dass jeder Mensch Da'wah machen kann. Jeder Mensch kann zum Islam einladen. Es ist nicht verlangt, dass du seitenweise Beweise schreibst oder Briefe schreibst oder Erklärungen schreibst und Auslegungen schreibst. Im Gegenteil, bleib in deiner Da'wa, wenn du zum Islam einlädst oder irgendwelchen Leuten den Islam erklärst. Bleib kurz und bündig und prägnant. Und bleib bei der Sache. Erkläre nicht 50.000 Sachen, sondern erkläre den Tawhid, den islamischen Monotheismus. Wenn sie diesen islamischen Monotheismus nicht annehmen wollen, dann brauchst du auch nicht weiter zu diskutieren. Ich sage Klammer auf Klammer zu, es sei denn, es gibt andere Holpersteine, weil manchen Menschen fällt zum Beispiel irgendwas in, also gefällt eine bestimmte, also ist ihnen eine Sache im Islam nicht klar. Und das ist der Grund vielleicht, warum sie den Islam nicht annehmen. Vielleicht haben sie eine falsche Vorstellung vom Koran oder sowas, ja. Vielleicht haben sie mal gehört, der Koran ist gar nicht der Koran, den es damals gegeben hat oder sowas, ja. Könnte ja sein. Und dann fragen sie sich, ja, wieso soll ich dann Muslim werden, wenn ich auch ein Buch habe, das vielleicht nicht echt ist, ja. Dann erklärt man natürlich, nein, der Koran ist das Buch Allahs und kann mir auch beweisen, dass das Buch Allahs unverfälscht ist und so weiter und so fort. Dann kann man das Thema ruhig reingehen. Aber es bringt nicht, dass ich mit ihm diskutiere, warum darf ein Mann vier Frauen heiraten und eine Frau darf keinen zwei Männer heiraten und so. Also ich fange erst natürlich nicht damit an und betone nicht diese Themen, weil sie bringen nichts, wenn sie nicht den islamischen Monotheismus akzeptieren werden. Das ist der Punkt. Der nächste Punkt ist, was kann ein Grund dafür sein, dass jemand den islamischen Monotheismus nicht akzeptiert? Was kann ein Grund dafür sein, dass jemand nicht akzeptiert, dass es nur einen Gott gibt? Ja? Es gibt keinen logischen Grund, außer dass er es so gelernt hat. Ja? Weil kein Mensch kann einem anderen Menschen weismachen, dass der Glaube an Dreifaltigkeit logischer ist als der Glaube an einen Gott alleine. Das geht nicht. Ja? Der Glaube an einen Gott alleine, der ist bei uns natürlicherweise in den Herzen eingepflanzt seit Geburt, wie der Prophet Muhammad s.a.w. es uns mitgeteilt hat. Insofern gibt es keinen Grund, warum sie diesen Glauben nicht annehmen sollten. Haben sie den Tawhid angenommen? Ja, dann kann man schrittweise weitergehen und erklären als zweites, dass der Muhammad der Gesandte Allah ist. Denn wenn man das weiß und verinnerlicht hat und sich bewusst gemacht hat, dass dieser Mensch redet mit den Worten, die Allah ihm eingegeben haben, dann wird man automatisch alles akzeptieren, was Muhammad s.a.w. gesagt hat. Und dann braucht man überhaupt nicht mehr diskutieren. Und ich erinnere auch einmal noch daran, was als kleiner Ausschweifer, weil ich habe einmal eine Diskussion gehabt mit jemandem, der einen Vers aus dem Koran nicht akzeptieren wollte. Ja? Und dann habe ich die Person gefragt, stell dir vor, dieser Vers wäre tatsächlich von Gott. Stell dir vor, du glaubtest, dass dieser Vers tatsächlich von Gott kommt. Würdest du diesen Vers dann ablehnen? Sagte sie nein. Die Person sagte nein. Dann habe ich gesagt, eben, also geht es nicht um den Vers selbst, um den Inhalt, sonst geht es darum, dass du nicht glaubst, dass es von Gott kommt. Weil sie haben im Herzen diese Menschen, Alhamdulillah, wenn das von Gott wäre, würde ich es akzeptieren. Fertig. Man muss ihnen nur erklären oder beweisen, dass das Gottes Worte sind. Okay. Was wir auch daraus lernen können aus dem Brief des Propheten, ist, dass wir nicht zu jemandem anders zu erklären, was die Wahrheit ist, dafür muss man nicht wissenschaftliche Wunder aus dem Koran und der Sunna kennen. Deswegen muss ich nicht irgendwelche Sachen aus dem Koran kennen, die unser Prophet uns mitgeteilt hat, oder Allah in dem Fall mitgeteilt hat, die man erst heute herausgefunden hat, muss man nicht wissen. Ja? Sondern es reicht, wenn man den Tawhid kennt. Denn wie gesagt, was ist der Grund, warum jemand nicht akzeptieren will, dass es nur einen Gott gibt? Was ist der Grund? Es kann nur sein, weil er es so anders gelernt hat. Weil er seine Vorväter vorgefunden hat auf einer bestimmten Religion, dass sie eine bestimmte Religion haben und deswegen möchte er sie nicht wechseln. Das ist der Grund. Das ist der einzige Grund. Okay, machen wir weiter. Dann sagte also noch einmal der Brief, sag, oh Leute der Schrift. Wer sind die Leute der Schrift? Die Juden und die Christen. Und warum hat Allah hätte auch hier sagen können, sag, oh ihr Christen. Ja? Aber so bezieht es sich nicht nur auf die Christen, sondern auch auf die Juden. Denn das Volk der Schrift sind die Juden und Christen. Warum wurden sie Volk der Schrift genannt? Der Volk der Schrift genannt, weil sie beide, ihre Religion basiert auf einem göttlichen Buch. Die Christen auf dem Evangelium und die Juden auf der Tora, auch wenn diese Bücher natürlich nicht mehr so vorhanden sind, wie sie einmal da waren. Sag, o Leute der Schrift, kommt her zu einem zwischen uns und euch gleichen Wort. Was ist das gleiche Wort? La ilaha illallah. Zweifellos. Gibt kein Gott außer Allah. Okay, das ist der Punkt. Diese Sache, wenn du einen Christen fragst oder Juden fragst, wie viele Götter gibt es, sagt er dir einen Gott. Das heißt, diese Sache normalerweise würden sie nicht ablehnen. Aber die Menschen damals besonders, sie waren ehrlich. Sie wussten, was das bedeutet. Sie wussten, was La ilaha illallah bedeutet. La ilaha illallah würde für einen Christ bedeuten, ab jetzt alle meine Gebete darf ich nur noch in Richtung Gott machen. Ja? Nur noch Gott widmen. Niemand anderes mehr widmen. Ich darf Jesus nicht mehr anbeten. Das haben sie direkt verstanden. Und auch die Götzendiener aus Mekka. Ja? Und deswegen haben sie nicht zugesagt. Heutzutage, wenn jemand sagt, lass uns doch nur einen Gott anbeten, sagt er, mache ich doch sowieso. Weil er nicht versteht, was Gott bedeutet. Weil er nicht versteht, was Gottesdienste bedeuten. Deswegen sagt er einfach ja. Und sein Tat widerspricht seinen Aussagen. Dass wir niemandem dienen außer Allah und ihm nichts beigesellen. Wie kann man Allah etwas beigesellen? Indem man irgendetwas, was nur Allah zusteht, jemandem anderes widmet außer Allah. Egal was. Sei es ein Gottesdienst, das Gebet, das Bittgebet, Opferung oder sonst etwas, ja. Wenn man irgendein Gottesdienst für jemand anderes macht außer Allah, dann hätte man Allah etwas beigesetzt, hätte man Götzendienst betrieben. Das ist, was der Islam unter Götzendienst versteht. Unter Polytheismus, viel Götterei. Wenn ich irgendeine Eigenschaft Gottes jemandem anderen zuschreibe, wenn ich sage, es gibt jemanden, der allwissend ist, so wie Gott allwissend ist, dann habe ich nicht Götzendiener, dann habe ich Götzendienst betrieben. Wenn ich sage, zum Beispiel, Allah, einer seiner Namen von Allah ist Ar-Rahman, der Al-Abama. Wenn ich jemand anderes Ar-Rahman nenne und auch behaupte, er ist auch der Al-Abama, dann habe ich Götzendienst betrieben, weil das steht nur Gott zu, ganz alleine. Ja? Und so weiter und so fort. Wenn ich behaupte, jemand kann lebendig machen und sterben lassen, ja, ein Zauberer kann das oder was weiß ich, oder ein Beschwörer, dann bin ich auch ein Götzendiener, dann habe ich Götzendienst betrieben. Dass wir niemandem dienen außer Allah und ihm nichts beigesellen und sich nicht die einen von uns die anderen zu Herren außer Allah nehmen. Wie kann man jemanden außer Allah zu seinem Herrn nehmen? Der Herr ist normalerweise derjenige, dem du gehorchst. Oder derjenige, in dessen Hand deine Angelegenheiten sind, der über dich bestimmt. Und das ist Gott bei uns in Islam. Wie haben die Juden und Christen sich gegenseitig zu Herrn genommen? Weil Allah sagt, wirft es ihnen ja hier vor, dass die Juden und Christen andere Herren außer Gott haben, außer Allah haben. Die Antwort ist, nach islamischem Verständnis, wenn du jemandem gehorchst, der dir das Verbotene erlaubt, und der dir das Erlaubte verbietet, dann ist das dein Herr. Und dann ist das dein Gott. Und das ist geschehen. Zweifellos. Ist vieles von dem, was verboten war, zur Zeit von Isa, bei den Christen heute erlaubt. Und bei Juden dasselbe. Und insofern haben sie sich gegenseitig zu Herren genommen. Und deswegen, wenn man das Gehorchen einem Gelehrten gegenüber über das Gehorchen Gottes stellt, hat man sich diesen Gelehrten zu Gott genommen oder zu seinem Herrn genommen. Doch wenn sie sich abkehren, wovon? Vom Tawhid, vom islamischen Monotheismus, vom Islam, dann bezeugt, dass wir Allah ergeben sind. Wie sollen sie das bezeugen? Das heißt, bezeugt, dann seht wenigstens mit eigenem Auge, wir sind Gott ergeben. Ich meine, ihr macht euch bewusst dann, ihr habt euch abgewendet gerade eben von La ilaha illallah, von es gibt nur keinen Gott, es gibt keinen Gott außer Allah. Wenn ihr nicht das annehmen wollt, dann macht euch bewusst, dass ihr gerade die La ilaha illallah abgelehnt habt. Dafür habt ihr gar kein Argument, weil eigentlich glaubt ihr doch, dass es auch nur einen Gott gibt. Und das hat Jesus euch auch so mitgeteilt. Und Moses euch auch so mitgeteilt. Was bedeutet auf Arabisch ergeben sein? Also im arabischen Text steht, Muslimun bezeugt, dass wir Muslime sind. Also wenn ihr euch abwendet oder wenn sie sich abkehren, dann sagt zu den Juden oder zu den Christen, bezeugt, seht mit eigenem Auge, seht, wir sind Muslime. Wir sind Gott alleine ergeben. Also warum wollen sie nicht? Also wer versteht ihr, was ich meine? Ja? Ein Jude und Christ wird ja nicht sagen, ich will nicht Gott ergeben sein. Aber in dem Moment sagt das. Ja? Also soll sich das bewusst machen. Wallahu ta'ala a'lam. Ich würde sagen, wir machen hier Stopp, inshallah. Wa sallallahu baraka ala minna Muhammad. Beim nächsten Mal, inshallah, können wir die nächsten Verse besprechen. والله تعالى صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله